Willkommen bei deinem Podcast Es braucht das ganze Dorf. Hier sprechen jugendliche Alltagsexpertinnen und Experten mit Profis aus der Wissenschaft. Ehrlich und authentisch über mentale Gesundheit und alles, was dazugehört. Du bist nicht allein, denn manchmal braucht es ein ganzes Dorf, um den Weg zu finden. Schön, dass du Teil des Dorfes bist.
In diesem Podcast sprechen wir offen über Themen rund um mentale Gesundheit, die für einige emotional herausfordernd sein können. Wenn du denkst, dass das für dich der Fall sein könnte, empfehlen wir, die Episode nicht allein zu hören. In der Beschreibung findest du hilfreiche Angebote und Ressourcen, die dir Unterstützung bieten können.
Hey, schön, dass ihr da seid. Ich bin Emil, 15 Jahre alt und Gamechanger bei Tomoni. Heute geht's um das Thema ADHS. Ich erzähle euch ein bisschen darüber, wie es ist, ADHS zu haben und was das eigentlich bedeutet. Darüber spreche ich heute mit Colleen.
Hi ihr Lieben, hier ich bin wieder Colleen, bin am Start, Psychologin und freue mich heute sehr mit Emil darüber zu sprechen, weil ADHS auch so ein bisschen mein Spezialthema ist quasi.
Das ist ja super.
Gut, dann Emil, worüber wollen wir denn heute reden?
Ja, wie gesagt, über ADHS. Ja, was ist ADHS eigentlich und was nicht? Wie es zu dir Diagnose kam bei mir und wie das funktioniert und auch über den Alltag mit ADHS. Also einmal ganz um das Thema herum ein bisschen.
Sehr gut, ich glaube, damit kriegen wir eine Folge locker voll.
Ich habe ADHS, deswegen weiß ich ja schon, wie es funktioniert. Colleen, könntest du es einmal den Zuhörern erklären?
Na klar, mache ich gerne. Also ADHS, lang ausgesprochen Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Klingt ein bisschen sperrig, aber so ist der Begriff. Und ja, das ist eine, früher hat man gesagt, oder man sagt noch offiziell Entwicklungsstörung, aber ihr habt vielleicht auch schon den neueren Begriff gehört, Neurodivergenz. Und da geht es eben darum, dass Menschen eine andere Reizverarbeitung haben. Das hat mit bestimmten Neurotransmittern zu tun, wie zum Beispiel Dopamin und Noradrenalin. Die werden einfach in den Gehirn anders verarbeitet, mal stärker, mal schwächer. Und dadurch kann es zu Symptomen kommen, die wir heute vielleicht noch sprechen. Wichtig ist, glaube ich, dass man versteht, dass ADHS keine klassische Krankheit ist. Also zum einen, eine Krankheit kann man halt heilen und da kommen wir ja vielleicht nachher noch zu, es gibt zwar Medikamente für ADHS, aber man kann die nicht heilen in dem Sinne, weil entweder ein Gehirn hat oder ist ADHS oder halt nicht. Genau. Und deswegen haben wir da quasi diesen tollen neuen Begriff der Neurodivergenz und ja, haben halt verschiedene Kernsymptome, die sich bei ADHS äußern können. Ich glaube, die Klassiker stecken ja schon im Namen, Aufmerksamkeitsdefizit, das heißt, man kann sich schlecht konzentrieren. Hyperaktivität spielt bei manchen eine Rolle. Das Haar ist ja manchmal in Klammern. Das heißt, man ist ja sehr zappelig oder
hibbelig.
Ja, hibbelig sehr gut. Oder will sich einfach sehr viel bewegen, kann schlecht in Ruhe bleiben. Dann gibt es noch die Impulsivität. Das heißt, dass man sehr schnell Entscheidungen trifft oder auch sehr schnell sich äußert, sehr schnell auch Dinge fühlt. Das heißt, viele Menschen mit ADHS sind auch so sehr stark in ihren Gefühlen drin. Also das geht von jetzt auf gleich irgendwie fröhlich, von jetzt auf gleich wütend und es ist dann aber auch relativ schnell wieder weg. Und dann gibt es zum Beispiel auch Sachen, die sich in der Koordination zeigen können oder im Schlaf zeigen können. Also es ist ein ziemlich buntes Potpourri, das sich aus diesen drei Bereichen ergibt. Ich glaube, wichtig ist einfach, dass man versteht, dass ein ADHS-Gehirn einfach anders funktioniert. Manchmal schlechter, manchmal besser, je nachdem wie die Umwelt ist. Und dass das aber eben eine Facette davon ist, wie wir die Welt wahrnehmen können.
Wie du ja gerade eben gesagt hast, bei vielen Menschen mit ADHS hängt es ein bisschen an der Konzentration. Mhm. Das ist bei mir auch das Hauptthema, beziehungsweise eines der Themen, die ich habe, die bei mir durch ADHS ausgelöst sind. Ich kann mich einfach nicht so gut konzentrieren. Das haben ja auch viele Menschen, dass es mal Tage gibt, an denen vielleicht einfach man nicht optimal da ist und nicht optimal motiviert in der Schule ist. Aber bei ADHS ist es einfach ein bisschen mehr. Mhm. Letztendlich.
Aber guck mal, da frage ich direkt mal so ketzerisch rein. Kannst du dich so gar nicht konzentrieren oder ist es einfach nur sehr schwankend? Wie würdest du das beschreiben?
Das hast du ganz gut formuliert. Das ist sehr schwankend.
Okay.
Nicht nur tagesformabhängig, also es variiert von in einem gewissen Rahmen von Tag zu Tag, sondern auch je nachdem, um was es geht, auf was ich mich konzentrieren muss.
Ah.
Also Themen, für die ich mich sehr gut begeistern kann, da ist es deutlich weniger ein Problem als Sachen, die mich jetzt gar nicht interessieren.
Ah, okay. Das heißt, es hängt auch davon ab, wie sehr du ein Thema magst oder wie spannend du das Thema findest, je nachdem, wie du deine Konzentration da nutzen kannst.
Ja, 7., 8. Stunde Matheunterricht, da ist dann einfach irgendwann bei allen, aber bei mir auch die Konzentration weg.
Okay, krass. Kennst du denn aber auch das Gegenstück? Also, dass du ein Thema so genial und so spannend findest, dass du dich so richtig reinfressen kannst? Manche kennen ja den Begriff des Hyperfokus. Kennst du den auch?
Ja, also viele Leute, mit denen ich gesprochen hatte, meinten, dass Hyperfokus auch manchmal einfach so eine Zeitperiode ist, wo sie sich komplett reinhängen können und total verschwinden. So ist es bei mir weniger, sondern ich versinke schon auch manchmal in ein Thema, aber es gibt einfach Sachen, für die kann ich mich gut begeistern oder, keine Ahnung, Hobbys, Interessen von mir und dann kann ich mich auf die einfach besser konzentrieren.
Okay, Gut, das heißt, wir haben schon mal das erste abgehakt. Mit ADHS ist es nicht so, dass man gar keine Konzentration hat und sich nie konzentrieren kann, sondern das ist einfach, dass man es nicht so willentlich steuern kann. Habe ich es richtig verstanden? Also, dass du jetzt nicht sagen kannst, okay, jetzt mal Französisch-Vokabeln, konzentriere ich mich mal, sondern dass es mehr braucht für dich.
Genau, es ist einfach weniger meine Entscheidung. Es kommt auch gelegentlich zu. Dann, wenn man sich gerne wünschen würde, man kann sich konzentrieren, dann ist es weg. Und jetzt gerade, wo man sich denkt, jetzt ist es irgendwie irrelevant, dann ist man super drin.
Finde ich super wichtig, weil ich glaube, viele unterstellen ja immer Menschen mit ADHS, dass sie sich nicht konzentrieren wollen. Oder ja, man soll sich einfach nur mal ein bisschen zusammenreißen. Aber, ich habe es ja eben gesagt, es hat auch was mit Neurotransmittern zu tun. Und Emil hat es euch auch gerade erzählt, das hat jetzt weniger mit Wollen zu tun, sondern teilweise einfach mit, ja, nicht können. Das geht halt jetzt gerade nicht. Ist nicht verfügbar, gerade Konzentration.
Genau. Es gibt ja dieses Zappelfilm-Klischee. Mhm. So, es gibt halt Kinder mit ADHS, eben diesem Klischee meistens Jungs, die sitzen da, die können nicht still sitzen, die rennen die ganze Zeit rum, die sind laut. So ist es eben nicht bei allen. Also ich habe schon ein bisschen ein Thema damit. Also ich kann schlechter still sitzen oder es hilft mir sehr gut, wenn ich irgendwas in der Hand habe, mit dem ich so ein bisschen rumspielen kann, um wenn ich mich gerade auf was konzentrieren muss, was mich weniger interessiert oder wenn ich ein bisschen nervös bin.
Ja, also ich meine, ich kann euch jetzt schon mal sagen, ich sehe ja Emil vor mir, er kann auf dem Stuhl sitzen bleiben auf jeden Fall. Ich merke aber schon, so ein bisschen hin und her bewegst du dich schon, aber ich würde jetzt auch sagen, du musst jetzt gerade nicht aufstehen. Wie ist es denn, wenn du zum Beispiel, ich weiß nicht, im Kino oder Konzert, wo man lange sitzen muss, geht es für dich?
Ja, also dieses Zappel-Philipp-Klischee ist nicht mein Hauptthema. Mhm. Ich kann mich schon, wie gesagt, ich kann auf dem Stuhl sitzen bleiben, aber ich habe zum Beispiel gerne irgendwas in der Hand, mit dem ich so ein bisschen rumspielen kann. Ah. Zum Beispiel ein Konzert oder ein Kino ist nicht das beste Beispiel dafür, weil es sind Sachen, die mache ich gerne. Mm. Da gehe ich hin, weil mich das interessiert, weil ich da Lust drauf habe. Aber zum Beispiel, wenn ich jetzt mit meiner Familie einen Film gucke und es ist ein Film, den habe ich schon oft gesehen und vielleicht hat ihn jetzt auch meine Schwester ausgesucht und ich habe nicht super Lust drauf, dann ist es mehr ein Thema. Oder für mich als Jugendlichen natürlich im Alltag viel präsenter Schule, ist es schon auch ein bisschen ein Thema. Das ist ganz angenehm, dann in der Pause ein bisschen rumlaufen zu können, ein bisschen einfach aus dem Klassenraum rauszukommen.
Ah, okay, aber das merkst du schon, dass du das brauchst, dass du wirklich die Pause nutzt und, keine Ahnung, mal einen Gang hoch und runter läufst oder mal draußen noch im Schulhof dann dich bewegen musst oder sowas.
Ja, ich laufe. Ich habe das Privileg, an meiner Schule können wir in den Pausen das Schulgelände verlassen.
Oh, nice.
Deswegen laufe ich oft mit Freunden einfach rum. Wir besorgen uns was zu essen. Wir spazieren ein bisschen durch die Gegend. Das hilft mir und ich glaube, letztendlich hilft es auch vielen anderen Menschen. Das ist tatsächlich auch ein Thema. Viele Dinge, die Menschen mit ADHS empfinden oder die Menschen mit ADHS helfen, tun auch anderen Menschen gut. Beziehungsweise fühlen auch andere Menschen. Also es gibt sicher Leute da draußen, die jetzt das hören und sagen, ja, wenn ich mich für was nicht begeistern kann, dann ist es viel schwieriger, mich zu konzentrieren. Das heißt aber nicht zwangsläufig, dass man ADHS hat.
Ja, finde ich auch mal ganz wichtig. Ich muss auch sehr lachen, dass du gesagt hast, du hättest gern was in der Hand, weil ich kann nicht verraten, wir haben beide was in der Hand, ich auch. Und ich habe tatsächlich kein ADHS und trotzdem finde ich es auch mal sehr beruhigend, wenn ich hier so einen Knautschball in der Hand habe, wenn wir aufnehmen. Und ich glaube, das geht bestimmt einigen da draußen so. Aber wie Emil gesagt hat, ADHS ist halt mehr. Also es geht auch darum, wie stark das ist, wie stark das vielleicht, können wir auch noch drauf einkommen, wie stark es einen vielleicht auch im Alltag beeinträchtigt. Und da ist dann so ein bisschen die Grenze, weil so ein bisschen, ja, das wäre, du hast gesagt, Schule. Also sowieso in einem gewissen Alter, dass man dann jedes Mal 45 Minuten ruhig sitzen muss, bevor man irgendwie wieder aufstehen kann, ist sowieso nicht so ideal, würde ich jetzt mal behaupten, für die meisten.
Ja, an meiner Schule habe ich auch noch Unterricht in Blöcken, das bedeutet immer für anderthalb Stunden am Stück.
Oh krass, ohne 5 Minuten dazwischen?
Nee.
Wow, okay.
Aber da gibt es schon auch Möglichkeiten drumherum, also Lehrer, die ich gerne mag, mit denen ich mich verstehe, da gehe ich auch gerne mal hin und sage, gerade hänge ich irgendwie ein bisschen, kann ich kurz 5 Minuten rausgehen, irgendwie auf den Schulhof frische Luft schnappen und dann wieder in den Klassenraum und dann geht es auch wieder besser weiter. Was ja auch was ist, was vielen Menschen ohne ADHS hilft.
Ja, total. Ich meine, auch wenn man mal reizüberfordert ist, dafür kann man ja auch, ja, braucht man gar keine Diagnosen, da gibt es auch andere Diagnosen für. Einfach mal kurz den Kopf wieder frisch kriegen. Frischluft sowieso, ja, sehr unterschätzt, immer gut. Aber das heißt tatsächlich, du redest da auch mit deinen Lehrkräften drüber, also zum Beispiel auch über deine Diagnose, oder musst du das gar nicht so offen kommunizieren?
Mehr oder weniger. Ich kommuniziere es nicht so offen mit allen Lehrern, beziehungsweise ich hänge es allgemein nicht so an die große Glocke. Mhm. Meine Klassenlehrer und eine Lehrerin, mit der ich einfach sehr eng bin, oder eine Lehrerin, mit der ich mich einfach gut verstehe, die auch früher meine Klassenlehrerin war. Die wissen das. Eigentlich ist das kein Problem. Also ich hänge es nicht so an die große Glocke, aber bei mir ist es so, wenn da freundlich frage, viele Lehrer wissen auch einfach, dass ich das gerne kurz diese Pause habe, unabhängig davon, ob ich jetzt ADHS habe. Wenn das eh schon einmal etabliert ist, dann kurz rauszugehen, ist kein Problem.
Ja, sehr cool. Also mein hast du ja eben gesagt, ne, hilft ja jedem, unabhängig ob man ADHS hat oder nicht, finde ich sehr cool, dass eure Lehrkräfte das ermöglichen. Was wir noch gar nicht gesagt haben, ist ja vielleicht auch wichtig, von wegen, wie du damit in der Schule umgehst. Seit wann hast du denn deine Diagnose?
Meine Diagnose habe ich jetzt seit bisschen mehr als einem Jahr. Da war ich 14, jetzt bin ich 15. Und irgendwie der häufigste Weg zur ADHS-Diagnose ist ja irgendwie im Kindergarten, Grundschulzeit fällt irgendwas auf. Die Lehrer sagen, ja, der ist schon ein bisschen neurotypisch. Vielleicht wäre es gut, da mal hinzugucken. Und dann passiert irgendwas. Bei mir war das ein bisschen anders. Okay. Also ich hatte schon ADHS-Symptome in der Kindheit, aber nie so stark, dass jetzt irgendwie meine Eltern oder Lehrkräfte gesagt haben, es ist so schlimm, wir müssen da auf jeden Fall hingucken.
Ja, okay.
Sondern ich habe irgendwann in einem Wissenspodcast was darüber gehört.
Ah.
Und dachte mir, das hört sich erschreckend viel nach mir an.
Okay.
Vielleicht sollte ich da mal nachgucken. Und hab das dann meiner Mutter erzählt und die meinte, ja, okay. Dann haben wir es beide wieder für ein bisschen vergessen. Dann habe ich irgendwann nochmal dran gedacht und meinte, Mama, können wir da jetzt bitte mal nachgucken? Und dann haben wir einen Psychiatertermin gemacht. Ich habe eine Psychiaterin, die mit mir die Diagnostik gemacht hat und mich dann im Laufe danach auch noch begleitet hat. Da ging es dann an. Am Anfang musste ich mit der einmal alleine sprechen, meine Eltern haben mit der gesprochen und dann gab es unterschiedliche Tests. Ich musste zum Beispiel einen IQ-Test machen, es gibt so einen speziellen Konzentrationstest, den man auch machen muss, noch ein paar andere Sachen. Und dann, ein paar Monate später, also es läuft über einen gewissen Zeitraum, sind es ein paar Termine. Und dann hatten wir den Nachbesprechungstermin und da hieß dann, ja, ist so, ADHS. Ich habe keinen extrem starkes ADHS. Also es gibt Menschen, die sind intensiver oder in noch mal stärker in anderen Aspekten in ihrem Leben eingeschränkt als ich.
Okay.
Auch wenn man natürlich jetzt nicht irgendwie Neurodivergenz so mit einem Zahlenwert klar einstufen kann. So.
Okay, cool. Das heißt, du bist wirklich einmal komplett auf den Kopf gestellt worden. Es waren mehrere Termine und dann war das Ergebnis da. Und wie bist du dann damit umgegangen, deine Familie, als es dann so schwarz auf weiß stand?
Ja, also es gibt dann unterschiedliche Schritte, wie man damit umgehen kann. Wenn man jetzt keinen großen Leidensdruck hat, hätte, gibt es viele Menschen, die haben ADHS und die sind damit auch diagnostiziert, aber die leben einfach danach so weiter. Und auf meinen Wunsch hin haben wir dann auch mit einer Psychiaterin darüber gesprochen, wie kann man jetzt damit umgehen. Gab es die zwei Hauptvorschläge, die es gab, waren einmal medikamentöse Behandlung und Lerntherapie. Das habe ich beides gemacht.
Ah, okay, cool.
Aber erstmal würde ich auf das mit den Medikamenten eingehen.
Okay.
Also es gibt dieses Klischee, irgendwie Kind hat ADHS, dann bekommt es Ritalin und dann ist es stumm geschaltet.
Ja, dann liegt es wie ein Zombie in der Ecke auf jeden Fall.
Da haben schon auch irgendwie Leute Vorurteile noch zu, merke ich im Gespräch oder auch meine Eltern, die damit natürlich noch keine Erfahrung hatten, waren irgendwie erstmal ein bisschen fragend, ein bisschen nervös, ich natürlich auch. Und dann haben wir erstmal ein Medikament ausprobiert, das heißt Methylphenidat. Das ist eben der klassische Wirkstoff aus Ritalin. Ritalin ist letztendlich eine Marke, soweit ich weiß.
Ja, genau. Kleiner Funfact übrigens, Ritalin, weil der Pharmazeut, der das erste Mal quasi ja, in eine Pille gepresst hat, seine Frau heißt Rita oder hieß Rita, deswegen heißt es Ritalin.
Genau, Lean für Rita. Und das habe ich dann ausprobiert. Das war allerdings nichts für mich. Bei mir hat sich das Klischee ein bisschen bestätigt. Ich war danach irgendwie deutlich energieloser, weniger motiviert. Einfach auch meine Persönlichkeit war ein bisschen weniger präsent.
Okay.
War einfach ein bisschen unterdrückt. Ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber es beschreibt ein bisschen, wie ich mich gefühlt habe.
Okay, so ein bisschen abgedämpft und
ja,
alles.
Ja, abgedämpft ist, glaube ich, ein sehr guter Begriff dafür.
Okay, und dann musstest du das weiternehmen gegen deinen Willen oder was ist dann passiert?
Nee, also dann, natürlich gibt es einen gewissen Zeitraum, wo es Sinn macht, wenn am Anfang Nebenwirkungen auftreten, nicht das sofort abzusetzen, sondern ein bisschen es aufzuprobieren. Aber nach, ich glaube, ein, zwei Monaten maximal haben wir es dann abgesetzt in Absprache mit meiner Psychiaterin.
Sehr gut.
Und dann war die Frage, wollen wir es nochmal probieren? Das war eine Frage, die ich für mich mit Ja beantwortet habe. Und dann habe ich Elvanse. Der Wirkstoff ist, glaube ich, Lisdexamfetamine.
Ja, ich bin immer nicht so gut mit den langen Namen, aber ja. Das klingt gut.
Ausprobiert. Und das ist ein Medikament, was mir auf jeden Fall geholfen hat, was ich auch immer noch nehme.
Ah, okay.
Da braucht es dann immer ein bisschen Zeit, einzupendeln, was die Dosis ist. Also ich habe mit 10 Milligramm gestartet, was sehr wenig ist. Und dann haben wir uns raufgearbeitet bis zu 60 Milligramm.
Okay, krass.
60 Milligramm war aber für mich so sehr viel zu viel, sodass ich nach 2 Tagen direkt die Dosis verringert habe, weil es mir einfach zu viel war.
Okay, also hast du relativ schnell gemerkt, okay, das ist zu viel, da müssen wir jetzt irgendwie runtergehen.
Genau. Und dann eingependelt hat sich es jetzt bei mir auf so 40 Milligramm.
Ja, okay. Aber das heißt, da merkst du jetzt so, die Vorteile überwiegen die Nachteile quasi.
Genau, das ist immer ein bisschen abwägend. Das ist, ich würde nicht sagen, dass ich starke Nebenwirkungen habe, aber trotzdem habe ich die positiven Vorteile, dass ich mich besser konzentrieren kann. Mhm. Und da muss man tatsächlich auch zu sagen, wenn man sich entscheidet, Medikamente zu nehmen, ist es nicht, zack, das nimmst du jetzt und dann ist es für immer so, sondern das ist total divers. Also wie ja gerade erzählt, kann man, wenn es wirklich nicht gut ist, es schnell wieder absetzen. Ich nehme meine Medikamente auch nur während den Schulzeiten, also während den Ferien nehme ich keine.
Ah, okay, aber das ist ja ganz spannend. Das heißt also für dich, du hast ja vorhin gemeint, du bist jetzt nicht so stark, also deine ADS-Symptome sind nicht so stark. Und das heißt aber auch, du musst jetzt eben nicht jeden Tag Medikamente nehmen, weil viele haben ja Angst, dass sie sagen, oh, wenn ich das anfange, dann muss ich dann mein Leben lang jeden Tag eine Tablette nehmen. Aber wenn ich das richtig höre, gibt es da ja auch andere Modelle.
Genau, und die einzige Konsequenz ist ja nicht nur Medikamente nehmen, sondern gerade erwähnt gibt es ja auch das Thema Lerntherapie.
Sehr wichtig, ja.
Das klingt erstmal so, Therapie, muss ich da hingehen und über meine Gefühle sprechen, mich da auf den Stuhl legen, Sigmund Freud. So ist es nicht ganz. Also man muss schon ein bisschen darüber sprechen, wie man sich fühlt, aber mehr im Kontext von, wie fühle ich mich mit ADHS und was kann man jetzt ändern, abgesehen von Medikamenten, um das besser zu machen. Also ich habe mit meiner Lerntherapeutin viel über Selbstorganisation gesprochen, um einfach Methoden zu finden, wie ich mich besser organisiere. Keine Ahnung, schaue ich mir jeden Morgen eine To-Do-List? Gibt es bestimmte Abläufe, die ich befolgen soll? Muss ich oder setze ich mir irgendwelche Ziele und was mache ich, um die einzuhalten? Solche Dinge.
Und hat das für dich funktioniert? Also warst du jetzt wahrscheinlich schon ein paar Mal bei der Therapeutin. Klappen diese Sachen für dich?
Ja, dazu muss man auch sagen, das ist nicht, zumindest bei mir ist das nicht dauerhaft, sondern das waren ein paar individuelle Termine und um dann Lösungen für bestimmte Probleme zu finden. Es ging zum Beispiel auch um Schlaf.
Ah, großes Thema.
Genau. Viele Menschen mit ADHS, unter anderem ich, haben Probleme mit dem Schlafen und dem Einschlafen. Das kommt sehr daher, dass man so, mein Kopf rennt und rennt und rennt und hört irgendwie nicht auf zu denken. Okay. Und es läuft die ganze Zeit weiter, auch wenn ich mich in mein Bett lege und mir eigentlich denke, ich bin müde, es ist super angenehm, jetzt kann ich schlafen. Und mein Kopf denkt dann aber trotzdem weiter über Gott und die Welt nach und es hört irgendwie nicht auf. Und da kann man dann zum Beispiel über bestimmte Atemübungen, bestimmte Abläufe nachdenken, generell keine Bildschirme, eine Stunde vorm Schlafen gehen, lesen. Zum Beispiel, ich bin wirklich kein großer Fan vom Lesen, aber das hilft mir tatsächlich.
Sehr cool. Das heißt, du kannst jetzt auch tatsächlich besser einschlafen mit diesen Tipps?
Ja.
Sehr gut. Weil ich glaube, das wissen wirklich viele auch nicht. Ganz viele Menschen mit ADHS haben genau, was du beschreibst, dieses im Bett liegen, obwohl man körperlich total erschöpft ist und total müde ist, aber der Kopf macht halt weiter Party. Und da ist es echt, glaube ich, super hilfreich, wenn man da, wie bei dir, so erfolgreiche Tipps bekommt. Weil ja, schlafen wäre halt schon geil, ne?
Ja, ohne ist gar nicht so gut.
Nee, ist gar nicht mal so gut. Okay, das heißt, du hast also wirklich diesen Mischweg gemacht. Du hast gesagt, okay, ich will gerne Medikamente ausprobieren, aber ich will mir auch, jetzt in deinem Kontext, therapeutische Hilfe klingt ein bisschen größer als es ist, aber wirklich so Tipps, wie kann ich mich besser organisieren, was kann ich machen, um besser zu schlafen, also wirklich so Verhaltens-Tipps und Lifehacks quasi genutzt. Und das funktioniert für dich gut jetzt so?
Ja, also es läuft dann leider nicht wie von selbst. Das war, am Anfang habe ich mir das Medikament mit den Medikamenten und der Lerntherapie so vorgestellt, dann weiß ich einfach, wie es funktioniert und mit den Medikamenten muss ich mich nicht mehr anstrengen, sondern es funktioniert einfach. So ist es leider nicht. Ich muss mich schon noch anstrengen und selber reinhängen und auch einfach selber daran arbeiten, damit es funktioniert.
Finde ich aber echt gut auch, dass du sagst, weil viele haben ja dann, ne, wir haben vorhin gesagt, die einen sagen, du nimmst ein Medikament und dann ist man voll der Zombie. Und dann gibt es aber auch manchmal auch Erwachsene, die sagen, ja, dann kriegt er ja Medikamente und dann braucht er ja gar nichts mehr zu machen. Dann schreibt er von allein gute Noten, wenn ich mich irgendwie dope. Nee, genau. Also dann wissen wir schon mal, für dich funktioniert es ganz gut. Aber du hast ja auch gesagt, deine Familie ist damit ganz gut umgegangen. Aber die sind doch bestimmt trotzdem Mythen oder Vorurteile über den Weg gelaufen. Also so Sachen wie, ja, du hast es vorhin selber erwähnt, so, ah, bist du so ein Zappel, Philipp, kannst du nicht ruhig sitzen.
So Klischees über ADHS kennt ja jeder. Menschen mit ADHS sind einfach unkonzentriert oder faul und kümmern sich nicht darum. Und das ist einfach nicht wahr, kann ich dazu nur sagen. Ich habe ADHS und ich bin unkonzentriert und ich habe ADHS und ich bin manchmal auch faul, aber das hat nichts miteinander zu tun, unabhängig von meinem ADHS, aber das ist bei anderen Menschen genauso.
Definitiv. Also wer auch immer jetzt diesen Podcast hört und wirklich von sich behaupten kann, ich war noch nie in meinem ganzen Leben faul. Ich würde jetzt einfach mal in den Raum stellen, dass das nicht ganz der Wahrheit entspricht. Also das finde ich auch immer. Ich finde es auch ein gemeines Klischee, weil ich meine, es würde ja bedeuten, dass du ja einfach keinen Bock hast und jetzt einfach nur eine Ausrede suchst mit deinem ADHS. Ist ja eh eine Modeerscheinung, das sagt ja jetzt jeder. Und damit du dann einfach quasi nichts machen musst. Ist dir das auch schon so begegnet, das Klischee, dass Leute das dann so, ja, auch so ein bisschen, ich finde ja wirklich schon, ich finde das mies, so als Unterstellung tatsächlich.
So direkt hat es mir noch nie jemand gesagt, aber so ein bisschen schwingt es schon oft mit, was du ja gerade schon angeschnitten hast. ADHS ist ja nur eine Modeerscheinung, sowas gab es früher nicht.
Nie.
Und das geht ja auch wieder weg, also ADHS kann man sich ja abgewöhnen. Das ist ein Klischee, was man oft von älteren Leuten hört. Hm. Da denke ich mir oft, das kann doch jetzt wirklich nicht euer Ernst sein.
Genau, ich finde es auch mal sehr witzig, wenn jemand sagt, früher gab es das nicht und jetzt haben ja plötzlich alle ADHS, ne, wie du es gesagt hast, eine Modeerscheinung. Fakt ist klar, die Zahlen gehen hoch, das ist ganz klar. Also man muss ja momentan sagen, wir gehen davon aus, ich glaube für Deutschland, 5% der Kinder und Jugendlichen haben ADHS. Das ist eine verdammt hohe Zahl, das ist auf jeden Fall so. Aber wir gucken halt besser hin, ne? Zum Beispiel, also ich finde, du bist ja ein super Beispiel. Bei dir war es ja in der klassischen Zeit, auch als Junge, gar nicht so auffällig. Aber dadurch, dass du einen Podcast gehört hast, wo du gedacht hast, hä, okay, das klingt ein bisschen nach mir. Und offensichtlich super coole Eltern, die gesagt haben, hey, wenn dir das wichtig ist, guck mal da hin. Dann macht man das halt. Und wäre das vor 50 Jahren passiert? Nein, wahrscheinlich nicht, weil A, hatte keiner Zeit dafür. B, waren die Diagnosestandards für ADHS einfach auch noch nicht so geläufig. Keine Ahnung, ob Lehrkräfte damals überhaupt ausgebildet waren, das zu sehen. Also alle Lehrkräfte und ob Eltern auch so cool gewesen wären, zu sagen, ja komm, lass uns das mal machen. Das sind ja alles Faktoren, warum es natürlich mehr Diagnosen momentan gibt, weil wir einfach auch mehr darüber reden, so wie wir zwei ja heute auch in dem Podcast.
Genau, und vielleicht sind wir jetzt der Podcast für irgendwen da draußen, der sich denkt, das hört sich irgendwie doch ein bisschen sehr nach mir an. Wenn ihr wirklich das Gefühl habt, ihr habt ein Problem, dann lasst es auf jeden Fall abchecken. Aber seid euch bewusst, dass ein bisschen, ich kann mich damit identifizieren und dass viele ADHS-Symptome Sachen sind, die auch normalen Menschen passieren, nur etwas stärker.
Mhm, genau, das finde ich auch immer wichtig. Und vor allen Dingen, wie gesagt, einschränken. Also du hast ja gesagt, ne, du bist halt über diesen Podcast darauf gekommen. Aber gab es denn einen Punkt, wo du sagst, okay, das ist jetzt auch wirklich hinderlich in meinem Alltag, ich möchte das jetzt auch für mich klären? Oder war das jetzt so ein reiner Zeitvertreib, sich mal die Diagnose zu holen?
Nee, also es war schon so, dass ich jetzt, dementsprechend geht meine Schule nur bis zur 10. Klasse. Mhm. Und dann muss ich mich entscheiden, mache ich eine Ausbildung, mache ich Abi an einer separaten Oberstufe, solche Sachen. Und da war es einfach so, dass ich gemerkt habe, irgendwie, auch wenn ich mich viel anstrenge und möglichst viel Motivation reingehe, komme ich irgendwie in der Schule nicht ganz an mein Potenzial ran und ich bin viel unkonzentriert und irgendwas hängt da, was ich gerne, worum ich mich einfach gerne kümmern würde, bevor es jetzt wirklich kritisch wird. Und es hat sich jetzt einfach herausgestellt, es war eine gute Entscheidung.
Okay. Das heißt aber auch, wenn ich richtig verstehe, und ich finde, das ist immer nochmal wichtig rauszustellen, das heißt, du hattest schon eine Motivation, hast gesagt, okay, ich möchte mich jetzt zum Beispiel mehr konzentrieren, ich möchte aufmerksamer sein, und hast dann aber gemerkt, obwohl du wirklich motiviert warst, obwohl du wirklich wolltest, es ging halt nicht. Also man kann ihm jetzt nicht, ne, das Klischee von ADS, du warst jetzt einfach nur faul und hast keinen Bock gehabt, und sagst, nee, es war ja genau das. Ich hatte Bock, ich wollte, ich hatte ein Ziel und trotzdem ging es nicht. Und das war dann das, wo du gemeint hast, okay, da müssen wir vielleicht mal nachgucken.
Genau. Und was ich auch wirklich schon öfters gehört habe, ja, das geht dann ja vielleicht auch weg. Das ist leider nicht so. ADHS geht nicht weg. Das kann man, wie Colin es schon am Anfang gesagt hat, man kann das nicht heilen. Beziehungsweise finde ich heilen irgendwie nicht ein angebrachtes Wort hier, weil das für mich impliziert das Heilen. Es ist irgendwie, es ist was, was geheilt werden muss.
Genau, da sind wir ja dabei, dass es halt keine eigentliche Krankheit ist, weil ja, es muss halt nicht geheilt werden. Es gibt auch keinen gesunden Zustand dazu. Es ist halt einfach der gesunde Zustand, ADHS.
Genau, und dann kann man, wenn man einen Leidensdruck hat, drüber nachdenken, was kann man denn machen, um daran zu arbeiten und dass es besser wird. Und manche Menschen nehmen tatsächlich auch Medikamente ihr ganzes Leben lang oder für einen längeren Lebensabschnitt. Aber zum Beispiel für mich wäre jetzt nicht das Ziel, für immer Medikamente zu nehmen, sondern zu lernen, mich selber zu strukturieren und mich besser zu konzentrieren und dann eben nicht mein ganzes Leben so zu leben.
Ich finde, das ist ja auch, muss man ja auch sehr individuell schauen. Also es ist tatsächlich so, grundsätzlich sagen wir, von den Menschen, die eine ADHS-Diagnose kommen in der Kindheit, erfüllen auch 60% die gleichen Kriterien immer noch, wenn sie volljährig sind oder halt 20, 30 sind. Also kann man so sagen, 60% bleiben auf dem Niveau. Was sich tatsächlich ein bisschen verwächst, was ja auch ein bisschen das Thema bei dir ist, wirklich dieser körperliche Teil. Das heißt, gerade wenn wir jetzt so dieses Klischee von dem Zappel-Philipp-Jungen nochmal nehmen. Ich meine, das hast du ja auch schon gesagt, man ist mit ADHS ja nicht irgendwie lernbehindert oder man ist ja einfach nicht faul, sondern man lernt ja auch irgendwann, sich anzupassen, egal ob man die Diagnose hat oder nicht. Man lernt irgendwann, okay, es ist eben nicht angemessen, dass ich im Unterricht aufstehe und rumrenne, wenn das vorher ein Thema war. Und viele Menschen, die erwachsen werden, haben das einfach gelernt und deswegen sieht es vermeintlich so aus, als ob ADHS verschwindet, aber für viele Erwachsene rückt es zum Beispiel einfach nach innen. Das heißt, genau das, was du beschrieben hast, diese körperliche Unruhe, zeigt sich dann bei vielen noch extremer in so einer innerlichen Unruhe. Die können halt richtig schlecht schlafen, sind immer irgendwie ein bisschen konfus, weil sich das mehr nach innen wandelt, hat aber nichts damit zu tun, dass das magisch passiert, sondern weil man als Mensch halt einfach lernt, sich anzupassen. Und wenn man eben nicht zum Beispiel mit einer Begleitung durch Ärzte oder Therapeuten das auf eine konstruktive Weise macht, sondern halt einfach, damit man keinen Ärger kriegt und nicht angeschissen wird, dann verschiebt sich das Problem halt nur auf ein anderes Feld.
Dazu muss man aber auch sagen, dass man hier unterscheiden muss zwischen männlich und weiblich sozialisierten Menschen. Also bei männlich sozialisierten Menschen gibt es ganz viel dieses klassische Zappel-Philipp-Klischee und diese Symptome. Und bei weiblich sozialisierten Menschen fällt es oft deutlich später erst auf, soweit ich weiß, beziehungsweise fallen die einfach andere Symptome auf. Hier kann ich aber auch teasen, dazu kommt auch eine Podcast-Folge hier im Tomoni-Podcast.
Sehr geschickt. Nee, genau, hast du vollkommen recht. Das Problem war ja auch lange, wir haben ja dieses Klischee von diesem Zappel-Philipp-Jungen und man hat halt auch ganz lange in der Fachwelt immer nur danach geguckt. Und ich sage immer, wenn du immer nur nach Schafen guckst, dann wirst du halt irgendwann Ziegen nicht mehr erkennen können, weil du ja immer nur alle deine Diagnosekriterien nach Schafen ausrichtest und dann weißt du irgendwann nicht mehr, wie eine Ziege aussieht. Und genau was du sagst, weiblich sozialisiert, haben wir auch so, ja, Zappel-Philippinchen, die sehr viel Bewegung brauchen, die sehr nach außen sind, sehr laut sind, aber wir haben eben auch die ruhigen. Und wir haben auch die ruhigen Jungs und die fallen dann auch durchs Raster. Das ist übrigens auch ein Grund, warum die Zahlen hochgehen. Man hat halt früher nur nach dieser einen einzigen Form geschaut oder die ist am meisten aufgefallen und die anderen hat man halt unter den Tisch fallen lassen, weil man gesagt hat, nee, das sind ja keine Schafe. Ist sehr gut, dass du darauf hinweist und auch sehr gut, dass du darauf hinweist, da wird es nochmal eine andere Folge mit anderen Einblicken geben. Wir haben es immer so ein bisschen gestriffen, aber ich weiß zum Beispiel auch ein ganz großes, ja, Klischee vielleicht, was ich immer höre ist, ja, du hast ja zum Beispiel kein ADHS, weil du schreibst ja gute Noten. Wie ist das denn bei dir?
Ja, das Klischee habe ich auch schon öfter gehört. Und da kann ich einfach von mir sprechen und sagen, nee, so ist es nicht. Ich habe ganz okay Noten. Ich würde jetzt nicht sagen, ich bin der absolute Einser-Schüler und kriege alles perfekt hin. Aber vor allem in den Fächern, für die ich mich begeistern kann, habe ich auch gute Noten. Also das ist einfach...
Das ist wieder das, was du vorhin gemeint hast. Wenn dir Spaß an irgendwas hast oder irgendwas interessiert, dann kannst du da auch gut lernen, oder?
Genau. Fächer, die mich interessieren und mir Spaß machen, wie für mich zum Beispiel Spanisch, da kann ich mich irgendwie gut konzentrieren, da kann ich mich gut reinarbeiten. Zum Beispiel Fächer, bei denen ich eher da sein muss und nicht so gerne da sein möchte, wo ich, da geht dann auch schneller die Konzentration abhanden und da leiden dann entsprechend auch die Noten drunter.
Aber ich finde es ja auch wieder nachvollziehbar. Ich meine, ganz ehrlich, es geht ja den meisten so. Hilft halt einfach, wenn man das Fach gut findet. Aber ich finde es auch wirklich einfach wichtig zu erwähnen, du hast ja auch gemeint, bei deiner Diagnostik wurde ja auch ein IQ-Test gemacht. Man muss ganz klar sagen, ADHS ist nicht mit mehr oder weniger IQ verknüpft. Man macht übrigens diese Tests einfach, um zu schauen, ob es für die Symptome, die man erlebt, auch einen anderen Grund geben könnte. Zum Beispiel eine Lernbehinderung oder eine Hochbegabung. Ja, das kann manchmal übrigens gleich aussehen. Aber man muss ganz klar sagen, das ist nicht aneinander gekoppelt. Also ich kenne eine Menge Menschen, die hervorragende Schulabschlüsse hingelegt haben, die studieren, die einen Doktor haben und die haben zum Teil unbehandelte ADHS in der Zeit gehabt. Das geht alles. Das hat nichts miteinander zu tun. Ich glaube, wichtiger ist halt, wie wir auch schon ein paar Mal erzählt haben, wie halt zum Beispiel die Lehrkräfte damit umgehen.
Du hast aber auch gerade schon angeschnitten. Das Klischee gibt es auch andersrum. Also ich habe auch schon gehört, ja, aber vielleicht bist du einfach hochbegabt und bist deswegen unterfordert und kannst dich deswegen schlecht konzentrieren. Und da muss man auch sagen, es gibt Fälle, in denen das so ist, aber das ist nicht automatisch so.
Ja, finde ich auch wichtig, dass du es sagst. Ich habe manchmal auch so das Gefühl, das liegt daran, dass die Leute glauben, dass Hochbegabung sowas total Positives ist und ADHS halt irgendwie sowas Negatives. Und es stimmt halt beides einfach nicht. Also das sind halt beides Neurodivergenzen. Die bringen beide ihre Vor- und Nachteile mit sich. Aber ich finde es immer sehr interessant, wie Menschen das dann so gegeneinander aufwiegen wollen. Sagen, nein, nein, deine Probleme haben bestimmt einen positiven Grund. Und ich finde es immer interessant, weil als ob das die Probleme wegmachen würde. Weil die hast du ja offensichtlich.
Genau, und ich würde auch nicht sagen, dass für mich ADHS ein negativer Grund das ist. Deswegen kann ich auch nicht so klar sagen, was das ADHS jetzt bei mir auslöst, weil ich kenne nur mich und ich bin halt mit ADHS. Das kann ich schlecht für mich separieren und das kann man auch einfach nicht ganz so klar sagen.
Würdest du denn dann auch sagen, weil du hast ja vorhin auch gemeint, so in der Kindheit, Jugend, Grundschulalter ist bei dir gar nicht so aufgefallen. Wenn du jetzt zurückblickst, würdest du auch sagen, ja, ich habe mich jetzt auch gar nicht so schlecht gefühlt oder nur anders oder wie war deine Empfindung, auch wenn du jetzt zurückguckst in die Zeit?
Jetzt retrospektiv würde ich schon sagen, ich habe mich schon ein bisschen anders gefühlt, aber nie sonderlich negativ, sondern irgendwie habe ich gemerkt, ich bin ein bisschen besonders. Für mich laufen Sachen anders ab, aber ich habe mich nie dadurch exkludiert oder solche Dinge gefühlt.
Okay, das heißt, du hast immer das Gefühl gehabt, so anders, aber halt weder besser noch schlechter, sondern einfach anders.
Genau, und das finde ich, kann man auch gut zu ADHS sagen. Ich bin anders, aber ich bin nicht schlechter. Und das ist auch was, wir als Gesellschaft und wir im Schulsystem vielleicht ein bisschen verbessern könnten.
Unterschreibe ich sofort mit Brief und Siegel. Gibt es denn Dinge, die dir zum Beispiel sehr helfen, jetzt gerade auch in der Schule, wo du sagst, okay, das ist für mich persönlich eine gute Sache. Also hast du schon gesagt, das Rausgehen hilft dir zum Beispiel manchmal. Gibt es noch so Sachen, die du jetzt gelernt hast, wo du sagst, okay, das ist jetzt für mich einfach was, was mir sehr hilft im Alltag?
Ja, also ein bisschen auf mein Umfeld achten. Damit meine ich die Menschen, die mit mir sind, aber auch der Raum, in dem ich bin. Also es hilft mir, wenn meine Freunde um mich herum sind und es hilft mir, wenn ich irgendwie in einem Raum bin, in dem ich mich wohlfühle, der jetzt nicht total kalt oder viel zu heiß ist. Das ist natürlich bei jedem so, aber ich würde sagen, dass es bei mir einen anderen Stellenwert hat und dass es eben besonders förderlich ist, wenn ich mir mein Lernumfeld eigenständig aussuchen kann.
Okay, das heißt so ein bisschen Freiheiten auch, Möglichkeiten, das selber zu entscheiden sind für dich wichtig?
Genau, das würde ich sagen, dass man Menschen mit ADHS, weil sie einfach nicht so linear denken, ein bisschen mehr Freiheiten lassen sollte und muss, weil eben dieses nicht lineare Denken manchmal ein bisschen aus dem Rahmen der Angesetzte ausschlägt und es führt für alle Beteiligten und auch Nicht-Beteiligten zu eher Problemen und unangenehmen Situationen, wenn man Menschen nicht diese Freiheiten lässt. Also mir hilft es zum Beispiel, wenn, wie gesagt, wenn es jetzt keine feste Sitzordnung gibt, sondern ich mich hinsetzen kann, wo ich möchte. Oder solche Dinge, eben kleinere Freiheiten zu setzen, die niemandem einen Nachteil bereiten, aber für viele Menschen einen großen Vorteil haben. Und da muss man dann auch ein bisschen die Toleranz zeigen, als zum Beispiel Lehrer den Schülern diese Entscheidungen zu überlassen.
Ja, finde ich ein schönes Beispiel auch mit der Sitzordnung. Ne? Heißt ja nicht, dass du nicht am Unterricht teilnehmen willst oder dass du, keine Ahnung, auf dem Tisch liegen willst. Aber einfach so dieses, ich glaube, was du, wenn ich es richtig verstehe, meinst, ist ja dann eben nicht, dass du deinen festen Platz hast und immer dort sitzen musst, sondern dass man vielleicht auch mal den Stuhl verschieben kann oder mal sich neben jemand anders setzen kann. Ja, so ein bisschen so kleine Freiheiten und trotzdem findet ja immer noch der Unterricht statt.
Genau.
Also ein bisschen Struktur ist ja trotzdem drumherum.
Das beschreibt es eigentlich ganz gut. Das ist wie bei einem Pferd. Am besten hat ein Pferd eine große Weide, auf dem es sich verhalten kann, bewegen kann, wie es möchte. Aber drumherum ist trotzdem noch ein Zaun, dass das Pferd nicht wegrennt und irgendwie sich in Probleme reinbuxiert. Sondern ist halt gemeint, dass man ihm Freiheiten lässt, aber trotzdem einen Rahmen, der Struktur gibt, drumherum hat.
Finde ich ein cooles Bild. Ich glaube, kann sich jeder was drunter vorstellen. Von so einem Pferd, aus so einer Weide, aus so einer Koppel. Und wie du sagst, kann sich ja frei bewegen, kann auch mal galoppieren, kann mal bei der Ecke stehen, mal der Ecke. Aber genau, wie du sagst, das läuft halt jetzt nicht irgendwie einfach frei über den Hof oder in den Wald oder sonst was oder gründet eine Gang oder so. Sondern wir haben halt so einen Rahmen, wo sich das Pferd bewegen kann. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Bild. Ich glaube, da kann sich jeder was drunter vorstellen. Wenn ich noch einmal auf dich zurückkommen kann, wir haben ja schon gesagt, Konzentration ist so ein Thema bei dir. Gibt es denn noch andere Symptome oder Ausprägungen, wo du sagst, ja, das ist wahrscheinlich meine ADHS? Also wir haben ja schon gesagt, Hibbeligkeit ist nicht so zwingend stark bei dir ausgeprägt. Gibt es da andere Sachen?
Ja, also was wir auch schon gesagt hatten, schlechter Schlaf, kommen allgemein schlecht zur Ruhe und dann schlafe ich auch schlechter, wofür ich jetzt ja aber auch Lösungen gefunden habe. Ein Thema zum Beispiel ist auch, ich kann ganz schlecht Blickkontakt halten, besonders mit Menschen, die ich nicht so gut oder noch nicht so lange kenne. Das ist viel was, was man irgendwie klischeeweise dem Autismus-Spektrum zuordnet, aber das ist bei mir und bei vielen anderen Menschen mit ADHS auch so.
Ja, also habe ich auch die Erfahrung gemacht, eigentlich bei der Mehrheit der Personen, die ich kennengelernt habe für ADHS-Diagnostik, die hatten mindestens mal einen eingeschränkten Blickkontakt und waren immer alle sehr erleichtert, wenn ich am Anfang gesagt habe, sie müssen mich nicht anschauen, wenn wir miteinander reden, solange unser Gespräch flüssig bleibt, ist alles in Ordnung, waren immer alle sofort sehr erleichtert. Ich finde das auch, ja, dann ist es halt so. Also ich meine,
es ist nicht so deep.
Ja, genau, danke. Es ist nicht so deep. Mein Gott, dann guckt man sich halt nicht in die Augen beim Sprechen. Also, mein Gott.
Das ist ein Thema, was ich tatsächlich festgestellt habe, ist für viele ältere oder ich sage mal alte Menschen ein Thema, was die dann irgendwie als sehr groß respektlos wahrnehmen, was für mich aber, ich merke es nicht so aktiv und es fühlt sich für mich irgendwie einfach unnatürlich an.
Ich meine, ich kann auch irgendwie tatsächlich die ältere Generation verstehen, weil natürlich signalisiert mir, wenn mich jemand anschaut, dass er mir folgt. Auf der anderen Seite, auch mit meinen noch nicht ganz so vielen Lebensjahren, habe ich schon festgestellt, mich haben schon Leute direkt angeguckt und was ich erzählt habe, ist rechts rein in die Ohren und links wieder raus. Also war nichts mit wirklich aufmerksam sein. Und umgekehrt, ich sage es ja auch immer wieder gerne, ich habe auch einen Partner, der nicht so viel Blickkontakt hält, wenn er mit mir spricht. Und trotzdem weiß ich, dass er mir zuhört, auch wenn er halt gerade woanders hinguckt. Und dann denke ich immer so, ja, also offensichtlich hat der Blickkontakt jetzt nicht so viel damit zu tun. Und dann denke ich mir immer so, wenn es der anderen Person damit leichter fällt, bei mir bricht dann kein Zacken aus der Krone. Was ich ja auch ganz oft höre, weiß nicht, ob das bei dir auch zutrifft, sind so Sachen mit der Koordination, das heißt irgendwie man stolpert häufiger oder es fällt mal was runter. Ist das ein Thema bei dir?
Ja, also das hat natürlich auch was mit dieser Hibbeligkeit zu tun. Ich bin einfach, wie man so schön sagt, ein bisschen tollpatschiger. Hm. Keine Ahnung, mir fallen öfter Sachen runter. Als Kind war das sehr oft. Jetzt ist es einfach, manchmal rutscht mir halt mein Handy aus der Hand. Das ist unpraktisch, aber dafür habe ich eine Hülle.
Sehr gut. Ich wollte gerade fragen, ob du ein schönes, strongest Case hast.
Und ich stolper öfter als normal, habe ich das Gefühl. Okay. Aber das heißt, das ist dann, dass ich nicht so aufmerksam auf meinen Weg achte und irgendwie nicht sehe, hier ist eine Stufe oder hier ist so ein Metallding von einem Tor an meiner Schule. Das weiß ich eigentlich jetzt seit 5, 6 Jahren müsste ich wissen, dass das da ist, aber ich stolper trotzdem regelmäßig drüber.
Okay. Das heißt, denn auch als Kind oft verletzt gewesen? Knochenbrüche oder?
Ich habe mir tatsächlich spannenderweise nie was gebrochen, aber ein paar Gehirnerschütterungen und blaue Flecken sind schon dabei.
Okay, also doch ab und zu mal ein paar mehr Hours als normal. Ist übrigens auch wirklich ein Hinweis. Also immer wieder, wenn ich mit Menschen auch in der Diagnostik rede, also löblich, du bist eine Ausnahme mit den wenigen Knochenbrüchen, aber ich höre dann häufiger auch, doch hier ist was gebrochen und da ständig blaue Flecken, überall immer Pflasterkleben gehabt. Also kann eben auch, wie du sagst, so eine Ausprägung der Hibbeligkeit sein manchmal oder der Unkonzentriertheit. Merkst du emotionale Ausprägungen bei dir? Ich habe vorhin erzählt, manche Menschen mit ADHS sind ja so super strong in ihren Emotionen. Ist das auch bei dir der Fall?
Ja. Also als Kind habe ich öfter mal die Rückmeldung bekommen, dass ich irgendwie sehr aggressiv wäre und solche Sachen. Aber das hat sich irgendwie ausgebügelt und es war scheinbar trotzdem nie so super schlimm, dass da gehandelt wurde. Und ich würde sagen, dass ich irgendwie mit meinen Emotionen anders umgehe. Also ich bin weniger beeinflusst von meinen Emotionen. Ich habe das Gefühl, dass viele Menschen irgendwie ihre Handlungen davon abhängig machen, wie sie sich fühlen. Also das und das funktioniert besser, schlechter, wenn ich traurig bin. Das und das mache ich nur, wenn ich glücklich bin. Und für mich ist es eher so, ich mache diese Sachen und dabei fühle ich mich manchmal besser und manchmal schlechter. Aber es ist irgendwie, es klingt immer so negativ, wenn man sagt, ich bin nicht so ein emotionaler Mensch, aber ich fühle oft Sachen einfach anders oder weniger.
Ja, ist ja völlig in Ordnung. Genau, ich bin jetzt auch so ein paar typische Ausprägungen durchgegangen. Wir haben ja gesehen, manches trifft auf dich zu, manches nicht. Manches ein bisschen stärker, manches nicht. Ich glaube, das finde ich auch immer ganz wichtig. Klar, ADHS hat so ein paar typische Geschichten und viele Sachen überschneiden sich ja auch, sonst könnten wir es ja auch nicht diagnostizieren. Aber ich finde es immer super wichtig, genau das, was wir heute auch machen, so eine individuelle Geschichte zu hören. Wie fühlt sich das oder wie prägt eine ADHS sich in dir aus? Weil eine Diagnose ist ja keine Persönlichkeit und du bist ja immer noch Emil und nicht einfach die ADHS. Deswegen finde ich es immer ganz, ganz wichtig.
Wie bei allem ist es ein Spektrum und es gibt sicher auch Menschen, die mit klassischen ADHS-Themen mehr Probleme haben als andere, aber keine ADHS haben und solche Dinge.
Nee, finde ich gut. Gibt es denn irgendwas, du hast ja auch so ein bisschen erzählt oder du hast ja erzählt, dass deine Diagnose jetzt gar nicht so klassisch, gerade für einen Jungen oder für eine männlich sozialisierte Person, gar nicht so klassisch in der Grundschule kam, sondern eher später. Hast du daraus jetzt irgendwas gelernt oder willst du da irgendwie vielleicht anderen, die das jetzt hören und sich in dir wiedererkennen, irgendwas raten? Irgendwas, wo du sagst, okay, ich glaube, das ist schon wichtig, dass ich das mal aus meiner Perspektive so weitergebe?
Also einerseits natürlich ist es nie zu spät. Einerseits, um die Diagnose zu bekommen, aber natürlich auch, um was zu ändern. Man braucht nicht unbedingt eine Diagnose, um zu gucken, wie kann man besser mit unterschiedlichen Dingen umgehen, um zum Beispiel die Konzentration zu erhöhen.
Sehr gut. Und bin dabei, ist nie zu spät. Ich glaube, die älteste Person, die ich diagnostiziert habe, war irgendwas um die 62. Weiß natürlich nicht, was die Person daraus gemacht hat, aber man kann auf jeden Fall sich immer nochmal Hinweise holen. Und wie du gesagt hast, man braucht die Diagnose natürlich für bestimmte Dinge nicht, aber wenn ihr halt merkt und ihr hört das und sagt, okay, ich struggle schon hart mit bestimmten Sachen, dann ist natürlich eine Diagnose was, was einem Möglichkeiten eröffnet, wie es auch in deinem Fall ja zum Beispiel Medikamente nehmen zu dürfen, weil das kriegt man halt nur, wenn man eine Diagnose hat. Das wird ja jetzt nicht einfach am Bahnhof verkauft. Also da werden Dinge am Bahnhof verkauft, aber bitte, bitte nehmt die nicht in diesem Fall. Nehmt den guten Stoff, den euch die Ärzte geben, bitte.
Genau. Also zum Beispiel das ADHS-Medikament, was ich gerade bekomme, ist, wie Colin so gerne sagt, kastriertes Speed.
Rein pharmazeutisch-chemisch ist es das. Da hat man halt die Rauschkomponente rausgezüchtet, ja nicht. Oh Gott, alle Chemiker werden mich jetzt hauen oder Pharmazeuten. Ja, aber letztendlich ist es dieselbe Wirkstoffgruppe, Amphetamine. Und während neurotypische Menschen darauf richtig abgehen und 3 Tage nicht schlafen müssen und Party-Party machen und nicht wissen, wo sie wieder aufwachen, wirkt es halt für Menschen mit ADHS eher strukturierend, beruhigend, kann sich konzentrieren.
Ja, die gehen dann in den Club und nehmen ominöse Tabletten auf der Toilette und bekommen dann Lust, ihre Steuererklärung zu machen. Ja. Und was man auch sagen muss, ist, auch wenn ihr keine ADHS-Diagnose bekommt oder habt, dann heißt es nicht, dass eure Probleme weniger valide sind. Man kann an allem arbeiten und im Zweifel, wenn man merkt, man hat mit was ein Problem, sollte man auch dran arbeiten.
Total, finde ich super, dass du es sagst, weil ich habe ja auch schon oft vor der Entscheidung gestanden, gebe ich meine Empfehlung zur Diagnose oder nicht? Und ich habe mich auch schon dagegen entschieden, obwohl ganz klar war, dass jemand auf dem, wie du es schön gesagt hast, auf dem Spektrum ist. Warum entscheidet man sich im Zweifelsfall dagegen? Weil ich gedacht habe, ja, diese Person wird nicht von Medikamenten profitieren. Bei der Person ist es auch nicht so stark ausgeprägt, dass jetzt wirklich eine Therapie vonnöten ist. Das heißt, alles, was eine Diagnose an rein fachlichen Vorteilen bringt, bringt dieser Person nichts. Und dann habe ich auch gesagt, okay, ich würde jetzt keine Diagnose rausschreiben. Man muss ja auch ehrlicherweise sagen, manchmal kann es auch vielleicht negativ Auswirkungen haben, je nach Lebenssituation. Und habe dann auch gesagt, ne, selbst schauen Sie sich mal bei Selbsthilfegruppen um, in der Neurodivergenz-Community. Ich weiß nicht, ob du dahin Kontakt hast. Das ist eine ziemlich bunte, coole Community, weil meistens finden sich Menschen mit Neurodivergenzen auch ganz natürlich zusammen. Und ich glaube, da kann man auch immer schon viel von profitieren. Und wie du gesagt hast, es gibt immer Raum, ein Problem anzugehen und viele Möglichkeiten.
Ja, das ist tatsächlich irgendwie spannend. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, Menschen mit ADHS finden sich irgendwie immer. Also einmal habe ich mich mit einer Freundin, nachdem ich die schon länger kannte, unterhalten und plötzlich haben wir herausgefunden, dass wir beide ADHS haben. Und solche Sachen sind mir auch schon mehrfach passiert. Also
ja, finden sich immer. Ich finde es auch immer sehr witzig bei Paaren, wo einer schon eine Diagnose hat und man guckt sich dann den Partner, die Partnerin an und denkt sich so, ich glaube, du solltest da mal jemanden auch mitnehmen zu deinen Terminen. Ich glaube aber, es liegt daran, wenn man so eine natürliche Art hat, miteinander zu kommunizieren und eben auf eine ähnliche Art und Weise anders ist und eine ähnliche Sprache spricht. Ich glaube, das macht es schon leichter für viele Menschen mit Neurodivergenz. Cool. Emil, gibt es noch irgendwas, was du am Ende noch mitgeben möchtest, was dir wichtig ist, was wir noch nicht besprochen haben, wo du sagst, ich gehe hier nicht aus diesem Podcast raus, bevor ich das nicht gesagt habe?
Ja. Also mir wäre einfach wichtig zu sagen, guckt nacheinander, passt aufeinander auf und Menschen mit ADHS benötigen eigentlich gar nicht so viel anderes als in Anführungsstrichen normale Menschen, sondern einfach Toleranz und Nachsicht und man sollte eigentlich jedem Menschen auf Augenhöhe mit Toleranz und Nachsicht begegnen und wenn ihr das tut, sollte es auch für Menschen mit ADHS kein Problem sein.
Wir kommen immer wieder drauf zurück. Seid einfach nett, seid kein Arschloch.
Ja, als Endnachricht würde ich einfach gerne mitnehmen, dass alle mitnehmen, dass ADHS kein Fehler ist, sondern einfach jeder Mensch so gut ist, wie er ist und man, wie gesagt, Rücksicht aufeinander nimmt. Wenn euch die Folge gefallen oder geholfen hat, teilt sie gerne. Vielleicht braucht sie ja jemand genau jetzt. Wir konnten, wie gesagt, ja auch nur Teile des Themas abdecken. Dazu kommt ja noch mehr hier im Podcast. Generell folgt gerne dem Podcast, gebt uns 5 Sterne auf Spotify. Hier gibt's immer tolle Inhalte, tolle Themen, einfach spannende Sachen und spannende Erfahrungen von unterschiedlichen Menschen.
Auf jeden Fall. Vielen lieben Dank, Emil, dass du es heute mit uns geteilt hast. Und wenn ihr Bock habt, mehr zu erfahren, wenn ihr Fragen habt, ihr habt es gerade gehört, rein in die Kommentare damit, stellt Fragen. Ihr habt hier immer die Möglichkeit, echte Alltagsexperten zu hören. Und vielleicht kommt dann Emil ja nochmal für eine Folge und kann euch viel genaueres erzählen.
Genau, schreibt uns einfach eure Gedanken, eure Erfahrungen. Und ihr findet auch immer Infos und Hilfsangebote in den Shownotes.
Super. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Tschüss.